Das Philosophie-Magazin steht in den Startlöchern mit einer ganz neuen Ausgabe und wir haben ein paar Exemplare für euch hier druckfrisch liegen und euch den Chefredakteur Wolfram Eilenberger sowie seine Vertreterin, die Svenja Flaßpüller, eingeladen. Ich grüße euch recht herzlich.
Hallo.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen. Die neue Ausgabe trägt den Titel "Gibt es einen guten Tod?". Als ich das zum ersten Mal las, dachte ich, haben die sich zwischendurch auch mal gedacht, das war bestimmt ja auch schon alles fertig gedruckt, dass man denkt, ist eine solche Veröffentlichung jetzt gerade vor dem Hintergrund der Geschehnisse passend oder warum eigentlich nicht gerade jetzt? Was ging euch da durch den Kopf, Wolfram?
Ja, zunächst ist richtig, dass wir das Heft und die Thematik lange geplant haben, bevor es jetzt zu dieser Terrorwelle kam. Mhm. Und die Magazine waren auch schon in der Auslieferung, als am Freitag das Attentat verübt wurde. Aber es gibt natürlich eine Verbindung und die liegt darin, dass es uns zentral um die Frage geht, ob wir uns mit unserer Endlichkeit versöhnen können, mit der Anfälligkeit unserer Existenz. Und auf diese Anfälligkeit zielt Terror natürlich ab. Wir erfahren uns alle gerade als Endliche und Anfällige in unserer Kultur, in unserer Existenz. Deswegen ist die Frage nach dem guten Tod ja immer auch die Frage nach dem guten Leben zunächst. Und das andere ist, dass natürlich gerade in religiösen Fundamentalismen die Angst vor dem Tod und die Jenseitsfantasien, die dann diese Angst hervorbringt, ja ganz wesentlich sind. Die ist motivational wirksam. Also die Menschen, die jetzt Terrorattentate begehen und sich zum Beispiel in die Luft sprengen, tun dies mit ganz konkreten Jenseitsvorstellungen, während in der Philosophie eben gerade darum geht, sich mit der Endlichkeit und nicht mit der Unendlichkeit zu versöhnen. Das heißt, die eigene Sterblichkeit anzunehmen und Sinn in dieser Sterblichkeit zu finden. Und darum geht es in dem Heft.
Genau, und ohne jetzt den Terror gutreden zu wollen, aber dass wir uns hin und wieder die eigene Sterblichkeit, die eigene Anfälligkeit bewusst machen, ist philosophisch gesehen durchaus erstmal positiv zu werten. Also es gibt viele Positionen innerhalb der Philosophie, die sagen, nur wenn wir uns tatsächlich dem Tod stellen und uns bewusst machen, dass wir nicht ewig leben, dass uns der Tod auch jederzeit potenziell ereilen kann. Ja, wir können auch krank werden, es kann alles Mögliche passieren. Nur dann können wir wirklich voll und erfüllt leben. Also Heidegger ist zum Beispiel ein Beispiel für diese Position. Es gibt aber natürlich auch entgegengesetzte Stimmen, die sagen, der Tod ist eigentlich ein Sinnvernichter. Also gerade kein Sinnstifter, sondern ein Sinnvernichter. Das heißt, wir müssen den Tod, wir haben gar keine andere Möglichkeit, als den Tod letzten Endes immer ein Stück weit zu verdrängen und ihn uns gerade nicht bewusst zu machen, weil es immer besser wäre, noch weiter zu leben. Also der Tod ist eigentlich, zum Beispiel aus der Sicht von Thomas Nagel, ist einfach ein existenzieller Skandal und der lässt sich auch nicht schönreden.
Warum ist dieses Magazin vielleicht für viele auch ganz schön, um sich diesem Thema zu nähern, die eher gesagt haben, nicht so mein Thema, da poppt die Angst gleich auf und eigentlich will ich mich damit gar nicht beschäftigen, aber ihr führt uns vielleicht auf Wege, über die wir vorher gar nicht nachgedacht haben.
Ja, sicher. Und die Grundtatsache unserer Existenz ist, dass wir alle sterblich sind und nicht nur, dass wir sterblich sind, das sind Hunde auch. Wir wissen auch um unsere Sterblichkeit. Wir sind sogar die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, die wissen, dass sie sterben werden. Und aus diesem Wissen aus der Sterblichkeit, das ist ein philosophischer Auftrag. Zum Beispiel kann es der Auftrag sein, wie Svenja gesagt hat, etwas aus seinem Leben zu machen. Dass sozusagen das Vorlaufen zum Tode dazu führt, zu begreifen, dass man sein Leben selbst gestalten kann und muss. Und das andere ist natürlich auch, dass wir uns als Sterbliche, als Gemeinschaft verstehen. Wir sind alle sterblich. Menschsein heißt sterblich sein und deswegen ist der Tod nicht nur ein großer Vereinzeler, sondern auch jemand, der Gemeinschaft und Solidarität stiften kann und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der uns zunehmend verloren geht.
Du hast in deinem Vorwort auch geschrieben, auf den wenigen Begräbnissen, denen ich bisher beiwohnte, wurde in Wahrheit weniger die Absenz der verschiedenen Personen betrauert, als die Leben, die diese Personen geführt haben. Zu viele Enden blieben offen, zu viele Wünsche versagt, zu viele Versöhnungen verpasst. Kein Wunder also, dass das Staunen der Philosophen von jeher weniger dem Rätsel des Todes gilt, als vielmehr der Achtlosigkeit, mit der die meisten Menschen ihrer eigenen Existenz begegnen. Erzähl uns doch mal ein bisschen dazu, wie du das meinst und siehst.
Na, ich glaube, in einem Satz gesagt heißt das, dass die Frage nach dem guten Tod zunächst einmal die Frage nach dem guten Leben ist. Und wer den Tod als Gewissheit der eigenen Existenz weiß, der ist, glaube ich, beauftragt, sich um dieses Leben zu kümmern, das man lebt. Das heißt, das ist ein Auftrags- und ein Gestaltungscharakter. Und das würde zum Beispiel auch, sagen, die philosophische Todesdenkweise ganz von der religiösen abgrenzen, die oft eine Todesliebe ist, wie jetzt beispielsweise bei den Terroristen, die sagen, wir lieben eigentlich den Tod. Im Tod ist eigentlich das, was uns eigentlich erwartet. Und sich mit der Endlichkeit zu versöhnen und trotzdem Sinn und Freude der Existenz zu finden, Das ist eine viel schwierige Aufgabe, auch kulturell, als wir uns eingestehen. Und die Philosophie ist in diesem Sinne die Aufgabe, sich mit der eigenen Endlichkeit zu versöhnen.
Mhm. Sterbehilfe ist ja auch ein ganz großes Thema. Inwiefern seid ihr das angegangen im aktuellen Heft?
Also wir sind es angegangen, natürlich auch deshalb, weil es jetzt ja die Gesetzesentscheidung gab über die Regelung der Sterbehilfe, der Suizidassistenz in Deutschland. Wir haben aber trotzdem versucht, uns in gewisser Weise von diesem Thema auch abzugrenzen oder sagen wir mal auf einer tieferen Ebene anzusetzen, weil natürlich die Frage, wie wir sterben wollen, wie wir den Tod gestalten, letztlich eine Art Vermeidungsdiskurs ist. Also es geht da um Machbarkeit, ja. Also ich kann Geräte abschalten lassen, ich kann mir das Gift reichen lassen, was auch immer, aber es geht darum, meinen Tod zu gestalten. Der Tod als das finale Ende, davon zu sprechen, ist nochmal etwas ganz, ganz anderes, weil da geht es nicht so sehr um Gestaltbarkeit, sondern tatsächlich erstmal um etwas, was mir widerfährt. Und mit diesem Widerfahrnis umzugehen, also auch mit dieser Unausweichlichkeit, die uns da ereilen wird, das finde ich ist nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Und der haben wir versucht nachzugehen. Gleichwohl haben wir ein Stück im Heft, ein Interview mit dem Rechtsphilosophen Reinhard Merkel über die Rationalität des Suizids. Also das ist tatsächlich auch ein sehr thesenstarkes Stück, muss man sagen, was auch an einem Tabu rührt, weil natürlich man gemeinhin immer denkt, ja, also der Suizid kann überhaupt nicht rational sein, ne? Und das ist ja auch die theologische Position. Also der Suizid ist primär sozusagen zu verdammen und ist unmoralisch und man darf sich nicht umbringen. Und Reinhard Merkel führt eben Gründe dafür an, warum diese Position falsch ist.
Mhm. Dann im Dossier ist ja auch noch Nils Marquardt von euch dabei. Er schreibt, was bleibt von mir? Neue Wege zur Unsterblichkeit. Ganz kurz vielleicht dazu was.
Das ist ein Artikel, der sich damit auseinandersetzt, wie wir Unsterblichkeit denken können, ohne an die Unsterblichkeit der Seele zu glauben. Also was bleibt von mir, wenn ich gestorben bin? Und gibt es Dinge, die sich fortsetzen, zum Beispiel die Gene in meinen Kindern? Oder die Ideen, die ich in die Welt gesetzt habe, die andere noch gut finden. Oder die Energie, die mich am Leben hält, die verschwindet ja nicht aus dem kosmischen Kreislauf. Die löst sich dann in anderen Dingen auch. Auch das ist eine Form des Fortlebens dessen, was ich bin. Und in diesem Stück geht es sehr originell mit vielen philosophischen Beispielen darum, dass eigentlich all das, was in unserer Existenz wichtig ist, über unser Leben hinausgeht. Und dass vieles, was mit unserem Leben endet, was unser Leben ausgemacht hat, mit diesem Leben gar nicht zu Ende ist, sondern tatsächlich weitergeht. Das heißt, wenn man es richtig betrachtet, sind wir partiell alle ein bisschen unsterblicher, als wir uns das gemeinhin klar machen.
Und wir wollen weiter gleich ins Detail gehen. Das neue Philosophie-Magazin ist fertig. Gibt es einen guten Tod, ist der Titel. Wir haben jetzt ausführlich über das Dossier schon gesprochen. Aber es gibt weitere andere sehr interessante Themen. Und da werden wir gleich nochmal ins Eingemachte gehen. Nach Abby mit Ima auf Flux FM. Abby bei Flux FM. Wir sprechen über das Philosophie-Magazin und haben immer noch Wolfram Eilenberger und Svenja Flaßpöhler hier aus der Chefredaktion, die uns die neuen Themen erklären, erläutern und natürlich sich freuen würden, wenn ihr das aktuelle Magazin in die Hände nehmt und daran fleißig lest. Wir haben jetzt über das Dossier ausführlich gesprochen, gibt es einen guten Tod, aber es sind viele weitere interessante Themen dabei, zum Beispiel gleich auch unter der Überschrift sehen wir Heirate dich selbst. Da habt ihr den Slavoj Žižek zu einem Plädoyer überreden können. Wie funktioniert das eigentlich? Ruft man den an und sagt, mach mal oder ja, Svenja, jetzt wollen wir was hören.
Also wie genau wir Žižek dazu gebracht haben, diesen Text zu schreiben, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich vermute, wir haben einfach gefragt und er fand das sofort interessant und hat diesen Text also geschrieben. Und es geht tatsächlich um die Blüten, die unser narzisstisches Zeitalter so treibt. Also zum Beispiel die Tatsache, dass es jetzt ja in Kalifornien den neuen Trend gibt, Sexverträge zu unterschreiben, also wo Mann und Frau sozusagen unterzeichnen, dass sie tatsächlich jetzt diesen Akt wollen. Und Žižek ist ja psychoanalytisch geschult und hinterfragt diese Praxis also ganz fundamental, nämlich schon alleine dahingehend, dass ja die Frage ist, wer dieses Ich denn eigentlich ist, das da einwilligt oder auch nicht einwilligt. Also er fragt dann zum Beispiel, was ist denn, wenn mein Es ja sagt, aber mein Über-Ich nein? Wer spricht denn da eigentlich und wer unterzeichnet da etwas? Also darum geht es ihm. Ihm geht es natürlich auch um die Sprache des Begehrens, die ja ganz anders funktioniert. Also das ist ja nicht die Sprache der Verträge, sondern es ist die Sprache des erotischen Spiels, der Uneigentlichkeit, des uneigentlichen Sprechens und so weiter. Und das macht er wirklich auf eine sehr, sehr, sehr lustvolle Weise. Und um nochmal auf den Narzissmus zu sprechen zu kommen, es gibt ja eben auch so diese landläufige These, dass man sich selber lieben muss, um andere zu lieben. Und er dreht es eigentlich um. Er sagt im Grunde, ja, was ist denn, wenn ich, Zitat Žižek, in mir nur schaue, scheiße finde. Also ist auch eigentlich ziemlich typisch für ihn, das sozusagen, genau, das Zitat. Und er sagt eben, letzten Endes ist es genau umgekehrt, ich muss andere lieben, um mich selbst zu ertragen. Und ist ein bisschen negativ gesehen, aber ich finde, wenn man näher drüber nachdenkt, steckt da schon irgendwie auch was drin. Ja, also das in der Tatsache, dass ich andere liebe, mich auch auf eine sehr schöne Weise von mir selber auch vielleicht mal ablenken kann.
Und die Abkehr vom Modell Ehe und dass man nun unbedingt immer einen Partner an seiner Seite haben muss und sagt, nein, ich bin in mich selbst verliebt, ich heirate mich jetzt selbst. Self-Dating wird zum globalen Freizeittrend, steht hier immerhin.
Ja, macht eine Riesenparty mit sich selbst, wie das ja in einem populären Song mittlerweile heißt. Aber es gibt ja tatsächlich einen Trend, der heißt Masturbating. Das heißt, man trifft sich mit sich selbst und geht zum Beispiel mit sich selbst alleine essen, weil es besser ist, alleine zu sein, weil man andere Leute vielleicht nicht erträgt, weil sie einen langweilen, weil man nicht mit ihnen reden muss. Die ganze soziale Sphäre ist ja mit viel Aufwand und viel Enttäuschungen verbunden. Und ich glaube, wir sehen das als großen Trend, auch in Berlin, der Single-Hauptstadt der Welt, wie wir alle wissen, dass der andere ja zunächst mal erstmal ein zu lösendes Problem ist. Und bei Gilles gibt es dann die quasi ironischen Vorschlag, ja, heirate mir erstmal mich selbst, weil wozu die anderen da sind, das ist nicht so klar. Aber wie selbst Sven ja sagte, er dreht uns die These eigentlich im Hals rum und sagt, nur über den anderen können wir überhaupt zu einem Wesen werden, das ich potenziell selbst heiraten könnte, das dann aber natürlich nicht mehr will, weil mit den anderen ist es dann doch schöner.
Letzten Endes, ja.
Dann gehen wir mal auf ein anderes Thema, auf den Zeitgeist, nämlich eure Resonanzen, die wir auf Seite 14 lesen können oder ab Seite 14. Da habt ihr verschiedene aktuelle Themen dann nochmal behandelt, wie zum Beispiel Bonds neues Beuteschema ist die reife Frau.
Ja, also faktisch muss man sagen, geht es um einige Minuten in diesem neuen Bond-Film, aber es geht um die Minuten, in denen nämlich James Bond, der eigentlich, wie man weiß, auf jüngere Frauen steht, die gleichaltrige oder sogar ältere Monica Bellucci begehrt und auch sexuellen Kontakt mit ihr hat, so wird zumindest suggeriert. Und die Frage ist natürlich, warum macht er das? Und die These, die wir da vertreten, ist, man muss sich Skyfall angucken, um das zu verstehen. Nämlich in Skyfall geht es ja ganz klar um M, also um Judi Dench, die ja stirbt, also quasi die Mutter, wenn man so will, die Ersatzmutter von James Bond. Und diese Ersatzmutter stirbt und im Grunde hat natürlich James Bond deshalb einen Mutterkomplex und er sucht jetzt die Mutter, den Mutterersatz in Monica Bellucci. Also es ist im Grunde, kann man so sagen, ein nicht verarbeiteter Ödipus-Komplex.
Ja, das ist Sven, das Grundvermutung. Der Mann sucht entweder die Tochter oder die Mutter. Aber was dazwischen gibt es nicht.
Und dann sitzt sie so in dem neuen Bond und sagt, ach, das kommt noch rein ins neue Philosophie-Magazin.
Ja, genau, so ungefähr so war's.
Wie sieht's aus hier mit Hitlers Kampfschrift? Gift fürs Volk, mein Kampf kommt in den Buchhandeln.
Ja, das ist so, dass eine edierte Werkausgabe von Mein Kampf jetzt frei zugänglich auch in Buchläden zu kaufen sein wird, weil dann gewisse Urheberrechte auslaufen, die das gesperrt haben. Und die Frage ist natürlich, ob das eine richtige, vertretbare oder auch wünschenswerte Entwicklung ist, gerade jetzt im politischen Klima, dass diese Schrift eigentlich wieder für alle als Buchform frei zugänglich wird. Und das, glaube ich, ist eine Frage, die das Selbstbewusstsein Deutschland als Lands betrifft. Also sind wir so schwach, dass wir so ein sehr schlechtes, uneinflussreiches, in gewisser Weise Buch nicht ertragen können? Oder sollte man so ein Buch einfach als Hetzschrift verbieten und generell unzugänglich machen? Oder sollte man es, wie wir argumentieren, eben in einer edierten Werkausgabe tatsächlich zugänglich machen, um die Hintergründe, um die Machart, um den Impetus zu verstehen? Denn eines ist ganz wichtig bei Mein Kampf. Es ist weder eine Programmschrift des Nationalsozialismus, noch ist es an sich ein sehr originelles oder auch nur viel gelesenes Werk. Es ist eigentlich die Schwundstufe eines Genres, das vor Hitler lange existierte und sehr viel erfolgreichere Bücher davor hatte, als ihn. Und ich glaube, dieses Buch zu dämonisieren und zu sagen, da darf niemand dran, das macht es eigentlich gefährlicher und relevanter, als es faktisch ist oder war.
Und es ist vor allem auch eigentlich zutiefst undemokratisch, weil natürlich die Demokratie darauf beruht, dass sie ihrem Volk vertraut, also zum Souverän erklärt. Und das macht man ja eben gerade nicht, indem man sagt, das könnt ihr nicht ertragen, wir müssen euch davor schützen, weil ihr seid ja irgendwie immer noch verführbar. Das heißt also, da argumentieren wir auch ganz klar mit Aufklärern, also mit Kant, aber auch mit Locke, die schon sehr früh erkannt haben, dass nur über das wechselseitige Vertrauen zwischen Regierung und Volk überhaupt so etwas wie Demokratie entstehen kann.
Dann ist unsere Zeit jetzt leider abgelaufen, aber es war wieder mal höchst interessant mit euch beiden. Das neue Philosophie-Magazin ist, sagen wir, ab heute am Kiosk oder ab wann?
Morgen. Ja,
ab morgen.
Im gut sortierten Handel vielleicht schon heute.
Ja, genau.
Und ihr könnt es jetzt auch gewinnen bei uns. Einfach eine E-Mail schreiben an win@fluxfm.de, Stichwort Philosophie-Magazin, win@fluxfm.de, und dann schicken wir euch das sehr gerne zu und sagen vielen Dank nochmal an Wolfram Eilenberger und Svenja Flaßpüller, dass ihr hier wart. Grüßt den Rest der Gang, der Philosophie-Magazin-Gang.
Hm. Machen wir.
Und wir hören uns ganz sicher bald hier wieder und werden die neuen Themen vorstellen. Aber erstmal rutschen wir zusammen dann ins neue Jahr, oder wann wird das sein? Wann
kommt am 7. Januar kommt das nächste. Ah, da sind wir schon im Jahr 2016.
Alles klar, dann hat es mich sehr gefreut, dass ihr hier wart und habt noch einen schönen Abend.
Ja, tschüss. Danke, gleichfalls. Hey,